Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Lia Calucci, CEO des Food Campus Berlin.
Carsten, mehr Fisch, Fleisch oder vegan? Was kommt bei dir auf den Teller?
Ja, ein guter Mix, würde ich sagen. Also ich lebe schon bewusster mit meiner Ernährung, aber ich esse auch immer gerne Fleisch. Also ich versuche das zu essen, was ich auch gerne esse. Bewusst und vielleicht dann eben möglichst auch nachhaltig, aber so ganz ohne Fleisch, ich glaube, es würde mir viel Lebensqualität nehmen. Wie siehst du denn das?
Also ich bin ja seit Corona, erster Lockdown 2020, Vegetarier, weil ich nochmal mehr machen wollte gegen Klimawandel und für Tierwohl. Und ich glaube, da habe ich was mit Lia gemeinsam, die wir jetzt gleich treffen werden im Podcast. Die ist ja die CEO des Food Campus in Berlin und die kümmert sich um die Transformation der Lebensmittelwirtschaft und unserer Ernährung. Würdest du sagen, dass du dich gesund ernährst?
Ja, das würde ich schon sagen, dass ich mich gesund ernähre und ich versuche da auch immer weiter dran zu arbeiten und auch ein Auge drauf zu haben. Insofern bin ich gespannt, ob ich heute etwas lerne und vielleicht doch nochmal meinen Blick schärfen kann. Also auf geht's mit Lia Calucci.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Lia Calucci. Liebe Lia, mit dem, was du machst, willst du Wirkung erzeugen, immer. Ob als Gründerin, Impact-Investorin, Netzwerkerin, Autorin von Das grüne Kochbuch für Kinder oder als CEO des Food Campus in Berlin. Du setzt dich intensiv für den Kampf gegen Klimaveränderungen und für mehr Gesundheit ein. Dabei geht es dir um ein nachhaltiges, kollaboratives Ernährungssystem. Du bist davon überzeugt, dass niemand alleine nachhaltige Veränderungen bewirken kann. Zukunftsweisende Ideen entstehen dort, wo unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen. Und dafür braucht es eine Netzwerkerin, eine Gemeinschaftsbildnerin und eine Wegbereiterin wie dich. Ernährung findet nicht an einem Ort statt, aber mit dem Food Campus in Berlin bald an einem ganz besonderen. Hier soll die Vision für die Zukunft der Ernährungsinnovation Wirklichkeit werden. Hier sollen aus innovativen Ideen greifbare Lösungen werden. Liebe Lia, lass uns über die Transformation unserer Ernährung und der Lebensmittelbranche sprechen, über ein gesünderes Leben und wie wir unser Ernährungsverhalten verbessern können oder auch müssen. Liebe Lia, schön, dass du heute unser Gast bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung und die wertschätzende Einführung. Immer schön natürlich zu hören, was andere über einen selber sagen.
Vielen Dank dafür. Wenn wir schon beim Thema Ernährung sind, wie ist denn deine Ernährung heute schon gewesen?
Der Alltag ist oft so voll. Das heißt natürlich auf der rationalen Ebene, weit wie so ein perfektes Frühstück auch aussehen sollte. Aber es ist dann doch auch oft der Zeit geschuldet. Nee, ich habe unseren kleinen Sohn fertig gemacht für die Kita und wir haben Müsli gegessen. Also nichts Besonderes. Joghurt mit ein paar Flocken mit einem Obst. Aber was ich auf jeden Fall inzwischen nicht mehr mache, was ich eine Zeit lang auch echt gemacht habe und da habe ich immer gemerkt, das ist kognitive Dissonanz. So, ich predige Dinge und setze sie selber gar nicht um, ist am Laptop essen. So, das ist definitiv de facto nicht mehr. Das habe ich abgeschafft.
Das hast du abgeschafft. Du beschäftigst dich mit dem Thema Ernährung ja in einem größeren Kontext von Gesundheit in der Gesellschaft, Klimaveränderung. Kannst du das nochmal für uns einordnen, wie relevant, wie wichtig das Thema Ernährung heutzutage für uns alle ist?
Das Thema Ernährung lässt sich aufgliedern in unterschiedliche Dimensionen. Zum einen die gesundheitliche Dimension, wir haben eine soziale Dimension und eine ökologische. An allen dreien ist unsere Ernährung ein Riesenhebel, den wir haben. Vielleicht zum Thema Gesundheit, da so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe ursprünglich mal Medizin studiert und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber da ist eine Zahl mir so hängen geblieben, die sich bis heute bei mir eingetrichtert hat und die ich irgendwie mir immer wie so ein Mantra aufsage. Und die ist, dass über 80% aller Krankheiten ernährungsmitbedingt sind. Und das, wenn wir uns das wirklich überlegen, 80% aller Krankheiten haben irgendwas mit dem Essen zu tun, das wir zu uns nehmen. Und das ist ein Riesenhebel in der Therapie von Krankheiten, aber genauso auch ein Riesenhebel in der Prävention von vielen der Volkserkrankungen, an denen die Menschen immer vermehrter leiden. Und noch weitere, was ich eben meinte, ist die soziale Dimension. Wir haben über ein Viertel der Weltbevölkerung, die an Übergewicht leiden. Knapp 2 Milliarden Menschen. Und die Zahl soll laut Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung auch noch auf 45% in den nächsten 25 Jahren, also bis 2050 ansteigen. Und wenn wir uns das überlegen, fast die Hälfte der Weltbevölkerung soll übergewichtig werden. Und zeitgleich ist die Schere halt so groß, dass auch die Unterversorgung und der chronische Hunger immer weiter zunimmt. Auch da sind wir heute schon bei fast 25% der Weltbevölkerung, die nicht genug Mikronährstoffe bekommt. So, das sind die soziale Dimension. Also wir haben genug Lebensmittel, um theoretisch die Weltbevölkerung zu ernähren. Aber wir haben ein akutes Verteilungsproblem. Und dann natürlich noch die ökologische Dimension. Und da so ein paar Zahlen, die ich sehr erschreckend finde, ist, wir sprechen oft über eine Energiewende, über die Mobilitätswende. Aber wir brauchen ganz genauso die Ernährungswende. Denn über 30% aller CO2-Emissionen weltweit, also mehr als alle Flugzeuge, alle Autos, alle Schiffe zusammen, stammen aus unserer Ernährung. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Wir sprechen so oft über Energie und Mobilität, aber dass Ernährung genauso, wenn nicht sogar mehr, ein größerer Hebel ist, das ist in der gesellschaftlichen und politischen Diskurs meiner Meinung nach noch nicht genug präsent. Und noch eine weitere Zahl, ich könnte stundenlang weitermachen, aber noch eine weitere, die ich immer wichtig finde, die auch zu verstehen ist, dass die Biodiversitätsverluste, also die Pflanzen und Tiere, die aussterben, über 70% von denen haben etwas mit unserer Ernährung zu tun. Und wir wissen, wie wichtig die Biodiversität für den Erhalt der Ökosysteme ist und auch des Ökosystems Planet Erde, in dem wir zu Hause sind. Also wir haben immense Herausforderungen, aber ich versuche das auch immer alles realistisch, optimistisch zu sehen. Dadurch bedingt auch ein Riesenhebel, wenn wir es schaffen, unser Ernährungssystem gesünder und nachhaltiger zu gestalten.
Lia, vielleicht mal eine Frage von meiner Seite. 80% der Krankheiten sind auf Ernährung zurückzuführen, wirklich beeindruckende Zahl. Vielleicht ganz simpel, wenn du dich damit beschäftigst und Ernährung so eine zentrale Rolle dabei spielt, wenn wir diese 80% jetzt irgendwie auflösen würden oder wollen durch eine bessere Ernährung, also wie sieht denn dann eine vernünftige Ernährung aus? Vielleicht ist auch nicht nur Ernährung, vielleicht hat es auch was mit Bewegung zu tun, also das Thema Übergewicht. Vielleicht sind das auch systemische Zusammenhänge, die da mit einspielen, aber das würde mich mal interessieren. Also wie sieht dann eine vernünftige Ernährung aus, die vielleicht diese Krankheitsbilder entsprechend reduzieren würde? Wo müssten wir da anfangen?
Für mich ist das Thema, die Dimension der Gesundheit nicht isoliert zu betrachten, sondern immer in diesem Dreiklang mit der Ökologie, mit der sozialen Dimension. Und da gibt es so als Zielbild die Planetary Health Diet. Das ist eine Metastudie zum Thema Ernährung, zum Thema nachhaltige Ernährung, die von 37 der renommiertesten Klima- und Ernährungswissenschaftler der Welt entwickelt wurde und jetzt ganz aktuell im Oktober auch nochmal aktualisiert wurde. Und das ist ein Konzept, die zeigt, wie eine Ernährung aussieht, die die Gesundheit der Menschen maximal fördert, aber weiterhin den Planeten lebensfähig hält und diese soziale Gerechtigkeit mitdenkt. Und was sagt diese Studie jetzt konkret für Deutschland oder für die westliche Welt, ist, dass wir mehr pflanzliche Lebensmittel, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, in unseren alltäglichen Speiseplan mit einbauen müssen. Und laut der Planetary Health Diet müssen wir vom Status quo heute, wo wir sind, den Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln verdoppeln. Das heißt, doppelt so viel Obst und Gemüse zu uns nehmen, wie wir es heute tun. Und im Gegenzug dafür weniger tierische Produkte zu uns nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle morgen vegan oder vegetarisch werden müssen, aber wir liegen aktuell in Deutschland im Durchschnitt bei einem Fleischkonsum von knapp 1000 Gramm, also einem Kilo Fleisch pro Woche. Und laut Planetary Health Diet, um maximale Gesundheit und möglichst wenig ökologischen Impact zu haben, müssen wir auf ein Drittel das Ganze absenken, also knapp 300 Gramm Fleisch pro Woche.
Das würde auch Geflügel zum Beispiel mit einschließen oder jetzt nur rotes Fleisch? Nur mal, dass ich es verstehe.
Ja, also natürlich ist besonders rotes Fleisch sollte reduziert werden, aber die Grammanzahl, die bezieht sich schon auf den gesamten Fleischkonsum.
Was sind die Gründe, dass Ernährung keine so große Rolle in unserem Alltag spielt? Du hast es ja angesprochen, andere Wenden, Energiewende, Verkehrswende spielen eine viel größere Rolle in unserer Diskussion als das Thema Ernährung. Wobei, ist das überhaupt so oder wird nicht in den Familien, in der Schule, am Arbeitsplatz doch sehr viel darüber gesprochen, wie man sich ernährt? Was ist so deine Wahrnehmung?
Also natürlich ist es in meinem Weltbild, gefühlt sprechen alle darüber, weil ich tagtäglich mit Menschen zu tun habe, die sich auch auf beruflicher Ebene damit beschäftigen. Aber de facto ist das Thema Ernährung und vor allem diese Verantwortung, die damit einhergeht und das Verständnis, welchen Einfluss Ernährung hat, auf diese unterschiedlichen Dimensionen in der breiten Gesellschaft nicht gegeben. Also wir haben mit der Planetary Health Diet wirklich ein Fundament an wissenschaftlichen Daten, die zeigt, die all diese Vorurteile, die es gibt gegenüber pflanzenbasierter Ernährung, die es gibt gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit, entkräftet und die zeigt, nein, das ist wirklich das Gesündeste und das Beste, was du tun kannst. Es gibt auch, weil ihr vorhin das Thema Bewegung angesprochen habt, gibt auch noch eine weitere spannende Studie aus Schweden, die gezeigt hat, wenn wir unsere Ernährung entsprechend der Planetary Health Diet gestalten, in Kombination mit ausreichend Bewegung, dann können wir unsere gesunde Lebensspanne um 10 Jahre verlängern. Und das finde ich auch so beeindruckend, weil jeder will irgendwie länger leben. Und manche haben jetzt nicht das größte ökologische Bewusstsein, aber wenn es um die eigene Lebensspanne geht und auch vor allem gesunde Lebensjahre, jetzt das sind dann keine 10 Jahre, die wir im Krankenhaus verbringen, sondern gesunde Lebensjahre, die wir mit unseren Kindern, unseren Verwandten und einfach auf diesem wunderschönen Planeten verbringen können, ist meiner Meinung nach ein Riesenargument, warum man sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen sollte. Aber deine Frage war ja, ob der auf gesellschaftlicher Ebene schon funktioniert oder überhaupt so verbreitet ist. Also jeder von uns isst, deswegen ist das Thema Ernährung in irgendeiner Form präsent. Aber ich glaube, dieses tieferliegende Verständnis, welchen Einfluss wir haben können und auch welche Macht wir als Verbraucher, als Verbraucherinnen haben, aber auch welche Verantwortung die Politik, die Industrie dabei trägt, das ist vielen noch nicht bewusst.
Was sind denn aus deiner Sicht, du hast ja gerade schon angesprochen, wir müssen mehr Verständnis haben, wir müssen mehr Zusammenhänge verstehen, wie unsere Ernährungsweise sich auswirkt auf Klima, Umwelt und unsere Gesundheit. Was sind für dich die wesentlichen Hebel, um eine Veränderung von unserer Ernährungsweise, aber auch eine Transformation unserer Lebensmittelindustrie hinzubekommen?
Was wir im Moment politisch viel sehen oder auch gesellschaftlich, ist so ein Verantwortungspingpong. Wir haben Politiker, die sagen, dass es an den Konsumenten liegt, besseres Fleisch zu essen und weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Dann haben wir Konsumenten, die sagen, die böse Industrie ist an allen schuld. Dann haben wir Industrievertreter und Vertreterinnen, die sagen, die werden nichts verändern, bis die Politik sie nicht zwingt. Also wir wissen um die Dramatik, aber es passiert so wenig. Und ich tue mich schwer damit zu sagen, diese einen Akteure, die Konsumenten, die müssen alles verändern. Konsumentinnen müssen alles verändern oder die Politik oder die Industrie, sondern nein, wir brauchen Wandel auf allen drei Ebenen. Dieses Zielbild hatte ich ja vorhin mit der Planetary Health Diet, was ich sehr wertvoll finde, weil es das einfach wirklich wissenschaftlich untermauert, wo wir hin müssen. Das bedeutet, nochmal grob zusammengefasst, pflanzliche Lebensmittel verdoppeln und tierische reduzieren und in der dritten Ebene bewusster mit Lebensmittelverschwendung umzugehen. Und das auf individueller Ebene, aber genauso auf der Systemebene. Und ich glaube nicht, dass es jetzt ausreicht, indem wir irgendwie Verbote schaffen, weil wenn wir Menschen jetzt vorschreiben, dass sie nur noch einmal die Woche Fleisch essen dürfen, das wird nicht funktionieren. Das erinnert so ein bisschen an die Fastenregeln im Mittelalter. Selbst daran, wie manche irgendwie dann heimlich das Fleisch in den Maultaschen versteckt, um die Regeln zu umgehen. Und sondern was wir brauchen, sind kreative Lösungen. Und wovon ich absolut überzeugt bin, ist neue Narrative, also die Kommunikation, wie wir über Ernährung sprechen. Weil solange wir Schlagzeilen haben, die von Currywurstverbot und der veganen Diktatur sprechen, dann werden wir es nicht schaffen, dass auch Fleischalternativen zum Beispiel wirklich auch eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und Rügenwalder Mühle finde ich immer ein sehr schönes Beispiel, die halt sehr inklusiv das Ganze betrachten, die auch sagen, es geht darum, dass es allen am Tisch schmeckt. Und solange wir halt Fleischalternativen immer nur als Alternativen formulieren, klingen sie nach zweiter Wahl. Und das klingt jetzt nicht nach Zukunft oder nach Lösung oder nach Innovation. Und da brauchen wir einen sprachlichen, auch einen emotionalen Wandel.
Das eine, glaube ich, Lia, das haben wir jetzt auch schön herausgearbeitet, ist natürlich das, was wir essen und wie sich das, was wir essen, vielleicht verschieben sollte oder verändern sollte. Ein anderer Aspekt, den ich aber sehe, ist natürlich auch, wie werden diese Lebensmittel auch produziert? Ja. Und das gilt bestimmt auch für Gemüse, pflanzliche Lebensmittel, die wenn die in einem industriellen Kontext produziert werden, natürlich auch dieses ökologische Problem vielleicht nicht in aller Gänze sozusagen adressieren. Also wie müssten wir auch die Lebensmittelproduktion umstellen, um hier auch diese ökologischen Aspekte zu adressieren? Vielleicht mal ganz kurz ein Beispiel. Ich war jetzt gerade auf einem Bauernhof, der regenerativ wirtschaftet, also wirklich sehr mit der Natur wirtschaftet und auch sehr hochwertige Lebensmittel produziert. Also auch die ganzen Gourmet-Restaurants in der Umgebung kaufen bei denen ein, weil die Lebensmittel sehr hochwertig sind. Auch Fleisch sogar wird dort produziert auf eine sehr natürliche Weise, also mit Naturhaltung und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich, sind Modelle, die sozusagen in so einem regionalen Kontext funktionieren, aber jetzt nicht hochskalierbar, ne, um eine Weltbevölkerung irgendwie zu versorgen. Also die Frage wäre, wie müssten wir da Produktionsmodelle umstellen, um auch da in skalierbare Varianten zu gehen, die auch Menschen global irgendwie versorgen könnten?
Also es fängt an, meiner Meinung nach an, auch mit den politischen Rahmenbedingungen, die wir schaffen. Weil natürlich Unternehmen wirtschaftlich agieren müssen. Und warum zum Beispiel hat Kuhmilch immer noch 7% Mehrwertsteuer und die pflanzlichen Milch, Hafermilch, Sojamilch etc. haben 19% Mehrwertsteuer. Allein sowas schafft schon die falschen Incentives. Oder warum werden auch diese, warum haben wir kein True Cost Accounting? Warum werden Umwelt- und Gesundheitsschäden, die durch auch schlechte Zutaten und den Anbau schlechter Lebensmittel mit eingepreist werden? Und also sozusagen, das sind so zwei Dimensionen. Und was wir vor allem auf politischer Ebene noch brauchen, ist eine Rekalibrierung der Novel Foods Verordnung, also die vereinfachte Zulassung von auch neuartigen Zutaten. Weil viele Startups, aber auch etablierte Unternehmen haben ganz tolle neue Produkte entwickelt und auch neue Zutaten, die wirklich fermentationsbasiert sind. Fermentation ist eine der ältesten Technologien, die wir haben als Menschheit, wenn es um Lebensmittel und die Haltbarmachung von Lebensmitteln geht. Und da gibt es so viele tolle Produkte auf Pilzbasis, die halt Fleischalternativen sind. Aber wir haben auch fermentationsbasierte Kakaoalternativen. Und wenn diese Produkte aber nicht in den Markt kommen können, dann ist das ein riesen Roadblock für Innovation. Wenn du diese Möglichkeit nicht hast oder Unternehmen nicht schaffst, dann werden Unternehmen natürlich auch nur bedingt in diese Innovation investieren. Das zur Politik. Aber natürlich heißt es auch nicht jetzt immer nur, was ich vorhin meinte mit dem Verantwortungspingpong, so darauf warten, dass die Politik jetzt handelt, sondern auch die Industrie muss in die Eigenverantwortung kommen. Und da ist ein Riesenthema die Zirkularität. Also du hast ja eben regenerative Landwirtschaft sozusagen als ein Modell, ein wunderschönes und ideales Modell präsentiert. Das ist ein Modell, was ja zeigt, wie Zirkularität auch funktionieren kann. Und Zirkularität in der Lebensmittelindustrie meine ich vor allem, dass es um Rohstoffe geht, dass man bessere Daten erhebt, um zu schauen, okay, wo habe ich überhaupt Verluste? Wie kann ich Nebenströme? Also kurzes Beispiel dazu ist, es gibt ein ganz tolles Startup aus der Schweiz, Renut. Die haben eine Technologie entwickelt, mit der man anstatt der Nuss auch, also nehmen wir jetzt mal Mandel als Beispiel. Bisher wird eine Mandel geschält und du nutzt nur die Nuss. Aber die haben eine Technologie entwickelt, mit der du auch die Nussschale mit verarbeiten kannst. Und das heißt, jedes Produkt, was irgendwie Nuss enthält, Mandeln enthält, zum Beispiel unser geliebtes Marzipan, gebrannte Mandeln und sonstiges, wenn die auch die Nussschale mitverwenden können, haben die einen verringerten Materialeinsatz von 20-30%, was halt immens ist. Und sie verwenden ein bisheriges Abfallprodukt, was dann zusätzlich sogar noch Ballaststoffe liefert, also auch noch eine Gesundheitsdimension mitbringt. Und das nur so als ein Beispiel, wie man Nebenströme, wie es so heißt, in der Lebensmittelproduktion halt auch wieder nutzen kann.
Kannst du mal beschreiben, warum so ein tolles Beispiel dann nicht in dem Supermarkt um die Ecke ganz oben im Regal sichtbar für jeden erhältlich ist? Also mein Gefühl ist, der Preis ist so eine Lenkungsfunktion und du hattest das ja gerade auch schon mal angesprochen gehabt, immer noch sind nachhaltige Nahrungsmittel teurer als anders hergestellte, industriell hergestellte. Das ist so, glaube ich, das eine Thema. Und das andere ist aber auch, der Zugang zu Handel, zu Märkten ist, glaube ich, aber auch für solche Startups oder auch andere alternativen Nahrungsmittelproduzentinnen viel schwieriger als für die großen Multis. Siehst du da Möglichkeiten, wie man denen einen einfacheren, besseren Zugang sicherstellen kann?
Es gibt so viele tolle Startups, Technologien. Jetzt nicht nur, es sind nicht nur Startups, es ist genauso in den Forschungseinrichtungen, gibt es wirklich einen goldenen Schatz an Wissen rund um, wie die Ernährung der Zukunft aussehen kann, aber die sind oft noch nicht in der Skalierung mit einer Anwendung der breiten Masse. Und deswegen schaffen wir den Food Campus, einen Ort der Begegnung, der Zusammenarbeit, wo wir diese Akteure zusammenbringen. Aber deine Frage war ja, warum es solche Technologien auch jetzt noch nicht direkt im Supermarkt als Produkte zu sehen gibt. Das hat damit zu tun, dass viele etablierte Unternehmen A, davon gar nicht wissen und halt einfach diese Zusammenarbeit noch nicht so stattfindet. Aber dann B, auch wieder das Thema Regulatorik, was ich vorhin angesprochen habe, dass viele Produkte gar nicht zulässig sind oder noch nicht im europäischen Binnenmarkt oder in Deutschland und viele der Startups deswegen zuerst nach Singapur gehen und dort ihre Produkte auf den Markt bringen, weil Singapur eine ganz klare Förderstrategie hat für solche innovativen Technologien. Also das sind so die zwei Dimensionen und natürlich das Thema Handel. Wenn es um Konsumenten und Konsumenten geht, ist der Lebensmitteleinzelhandel immer noch der absolute Gatekeeper. Also über 95% der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen als Bürger und Bürgerinnen hier in Deutschland, kaufen wir im Supermarkt. Das heißt, der Supermarkt hat eine riesen Hebelwirkung. Aber da muss ich auch eine Lanze brechen für die großen Einzelhändler, die ganz klare Strategien haben. Also alleine hier Rewe, Lidl, die ihr, was sind denn genauen Zahlen, glaube ich, 60% bis 2040 auf komplett pflanzenbasierte Produktsortiment umstellen wollen. Also es sind wirklich beeindruckende auch Ambitionen dort. Sie sind sich der Verantwortung bewusst und sehen das natürlich dann auch als, ja, sind sich der Verantwortung bewusst und sehen sich da auch in einer Vorreiterrolle und einem Wettbewerbsvorteil.
Du hast es gerade so mit dem Nebensatz gesagt, in Singapur ist es einfacher, Nahrungsmittelinnovationen und neue Technologien auf den Markt zu bringen. Was sind die Barrieren hier in Europa? Warum ist das so schwierig?
Singapur ist ein Stadtstaat. Die haben keine landwirtschaftlichen Flächen oder kaum. Das heißt, sie sind komplett vom Import abhängig. Und um dort natürlich, das hat dann was mit Ernährungssouveränität und auch Sicherheit zu tun, und die auch sicherzustellen, dass sie in Zukunft die Menschen weiterhin ernähren können, setzen die auf viele dieser innovativen Technologien, die sie auch innerhalb ihres Stadtstaates umsetzen können. So, wo man jetzt nicht die riesen landwirtschaftlichen Flächen verbraucht. Deswegen ist Singapur so ein sehr guter Testmarkt. Aber es ist natürlich ein kleines Land und damit lässt sich nicht wirklich skalieren und auch nicht wirklich wirtschaftlich arbeiten für viele der Startups. Hier in Europa ist das Thema Novel Foods Verordnung, heißt das. Wir haben eine Regulatorik, die besagt, dass alle Zutaten, die es noch nicht vor 1997 gab, erstmal verboten werden. Und natürlich sind neuartige Technologien und Zutaten gab es noch nicht vor 97. Und die müssen einen Anmeldungsprozess durchlaufen, der Jahre dauern kann. Nicht nur kann, sondern der Jahre dauert und der sehr undurchsichtig ist. Und wenn du als junges Unternehmen neuartige, nehmen wir zum Beispiel ein ganz tolles Startup aus Hamburg, Infinite Roots, die haben auf Basis von Pilzmyzel, also dem unterirdischen Pilzgeflecht, eine ganz wunderbare Fleischalternative entwickelt, die wirklich, die skalierbar ist, die gesundheitlich ganz viele Vorteile mit sich bringt. Aber die können diese Produkte in dieser Form hier noch nicht vertreiben, weil sie diesen Novel Foods Prozess durchlaufen müssen. Und das kostet immens viel Geld, das kostet immens viel Zeit. Und das musst du natürlich als junges Unternehmen, die jetzt auch noch keine wirtschaftlichen Rücklagen haben, da auch erstmal vorfinanzieren und mit einkalkulieren, bis du dann irgendwann marktfähig bist, deine Produkte auch überhaupt hier in den Markt zu bringen. Und da scheitern ganz viele dran.
Aber ist das überbordender Lobbyismus, der dazu führt, dass solche Verordnungen in Kraft treten, die dann sagen, also das Altbewährte vor 1997, das Altbewährte, das hat seine Berechtigung und alles Neue muss ich erstmal beweisen. Also wer sind die Akteurinnen, die das nicht zulassen, dass mehr Innovationen in den Ernährungsmittelmarkt kommen?
Natürlich ist da, spielt der Lobbyismus auch eine Rolle, aber es ist vor allem, ist es wirklich ein regulatorisches Thema. Wir haben auch viele der großen Player, die genauso auf diese Innovation hoffen und die versuchen, diese durchzusetzen. Die haben natürlich nur oft eine andere Durchschlagskraft und andere Länge, können einen längeren Atem haben, diese Zeit auch zu überbrücken, bis es dann irgendwann genehmigt ist. Aber es ist vor allem einfach ein, ja, dass die Mühlen sehr langsam mahlen in der politischen Regulatorik und dass das Thema Ernährung da auch noch nicht in der Relevanz so wahrgenommen wird, wie die anderen Themen, die dann oft tagesaktueller und dramatischer wirken.
Jetzt hast du ja immer wieder die Regulatorik angesprochen. Und ich weiß, Verbotdiskussionen sind in Deutschland immer sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, wenn es doch nachgewiesen ist, dass mehr Zucker und mehr Salz und mehr industrielle Stoffe, die Nahrungsmittel konservieren, schädlich für uns sind, warum tun wir uns dann so schwer zu sagen, das erlauben wir nicht mehr?
Bin ich zu 100% bei dir? Diese Frage stelle ich mir auch tagtäglich. Aber meine Antwort auf diese Frage ist es, weil wir das Thema Ernährung und Gesundheit leider hier in Deutschland politischen Parteifarben zuordnen. wir sehen das nicht losgelöst, sondern das sind parteipolitische Diskussionen. Und da wird alles, was mit Ernährung, Gesundheit, Nachhaltigkeit zu tun hat, schnell in eine linksgrüne Ecke verordnet. Und natürlich mit dem aktuellen Regierungssetup, was wir haben, werden diese Themen dann auch wieder über Bord geworfen und neue Narrative geschafft. Und England zum Beispiel, die haben es geschafft, durch sehr kluges, strategische Maßnahmen, die sie ergriffen haben, dass auch die Konservativen haben dort die Zuckersteuer eingeführt. Und es ist aber in Deutschland leider wirklich so, dass Ernährung so stark verankert ist in diesem parteipolitischen Kampf und dadurch so emotional, kulturell auch aufgeladen ist, dass wir da nicht die Diskussion auf rationaler und Faktenebene führen.
Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine philosophische Frage, auch so ein bisschen der individuellen freien Entscheidung. Ich meine, Alkohol, Nikotin sind ja auch gesundheitsschädliche Substanzen und am Ende ist es auch meine Eigenverantwortung, ob ich das konsumieren will, weil ich das genieße, weil es mir auch Lebensqualität gibt, obwohl ich weiß, dass es gesundheitsschädlich ist. Also Genuss muss ja nicht immer gesundheitsförderlich sein an der Ecke. Also ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Also ich sehe das ein bisschen differenzierter, also auch diese Frage, ne, der Entscheidung, wenn ich mich entscheide, so zu leben und meine Ernährung umzustellen, weil ich auch das Bewusstsein dafür habe, dann ja, sicherlich sind diese politischen Rahmenbedingungen, die da geschaffen werden, dass man es einfacher machen könnte für solche Startups und so weiter, das hat sicherlich auch einen Faktor, aber ich weiß nicht, ob man diese Frage so einfach so beantworten kann. Also wie gesagt,
für die Verantwortung mich ist meiner Meinung nach auf allen, also das meine ich auf allen drei Ebenen. Natürlich sind wir mündige Verbraucher und Verbraucherinnen und haben eine Eigenverantwortung für uns selbst und können das auch nach freiem Gusto entscheiden. Aber dann genauso müssen wir halt die Rahmenbedingungen und auch die Narrative schaffen, die das Neue überhaupt kommunizieren und auch attraktiv machen, wirtschaftlich. Also weil natürlich im Endeffekt entscheidet im Supermarktregal der Preis und der Geschmack. Und wenn wir dort nicht die passenden Anreize schaffen, indem wir halt auch neuartige Zutaten zulassen, werden wir uns halt immer wieder im Kreis drehen. Ich bin große Befürworterin des Ernährungsführerscheins. Also, dass wir in Schulen, so wie Kinder auch einen Fahrradführerschein machen, auch einen Ernährungsführerschein machen, indem sie lernen, welchen Einfluss Ernährung überhaupt haben kann.
Ja, auch dass Ernährung, zumindest habe ich das bei mir erlebt, auch in meinem Umfeld, auch etwas mit Konditionierung zu tun hat. Also Zucker zum Beispiel hat ja auch so eine Art Suchteffekt, ne? Wenn ich viel Zucker konsumiere. Ich habe das nur bei mir zum Beispiel erlebt. Ich habe das auch bewusst dann mal umgestellt, zum Beispiel keinen Zucker mehr und so weiter und so fort, weil ich davon einfach mich weg wollte. Und dann, wenn du diese Konditionierung mal aufgehoben hast, dann braucht dein Körper das auch irgendwie nicht mehr. Und gerade wenn du es mit anderen Sachen ergänzt, zum Beispiel mit einer guten pflanzlichen Ernährung, die das untermauert, kann man auch zumindest feststellen und beobachten, dass man konditioniert ist und dass man diese Konditionierung auch verändern kann. Aber das ist ja auch ein Bewusstsein, vielleicht was nicht jeder hat. Man läuft so in seinen Routinen und denkt, ich habe da jetzt Lust drauf, ich will das jetzt und ist sich gar nicht bewusst, dass das etwas mit Konditionierung zu tun hat.
Und die Aufklärung erfolgt ja auf unterschiedliche Art und Weise. Also Schule ist ja ein Bereich, wo man sehr gut Menschen sehr früh an eine gesunde Ernährung heranführen kann. Aber wir haben ja auch andere Beispiele bei Zigarettenkonsum, wo halt auf den Verpackungen ganz klare Warnhinweise draufstehen, was passiert, wenn du diese Zigarette rauchst, dass es einfach gesundheitsschädlich ist. Wenn man das jetzt auf jede Süßigkeitenpackung auch mal draufschreiben würde, das glaube ich, würde auch was mit den Menschen machen. Ich glaube auch schon, dass diese Transparenz durch irgendwelche Scoring-Systeme, auch wenn man vielleicht nicht immer genau weiß, was sich dahinter verbirgt und wie die dann zusammengestellt sind oder wie die überhaupt zustande kommen, dass das trotzdem was im Bewusstsein macht, dass man nämlich dann im Supermarkt überlegt, okay, nehme ich jetzt ein Produkt, was einen guten Nutri-Score hat oder einen schlechten Nutri-Score hat. Also ich glaube schon, dass du über Bewusstmachen, über Aufklärungsarbeit, über Transparentmachen schon auch der Bevölkerung vermitteln kannst, was ist eine gesunde Ernährung und was ist eine nicht gesunde Ernährung.
Das ist das eine und sicherlich auch Preis, ne, ist wichtig. Das müssen wir auch nicht aus dem Augen verlieren, glaube ich, dass natürlich in der Tat die Leute, die sich leisten können, die leisten sich es auch heute schon. Interessanterweise, ich beobachte das so ein bisschen gerade auch in so einer neoliberalen Szene, wo auch sozusagen der Körper als kapitalistisches Objekt gesehen wird, ne, dass ich sozusagen Performance optimieren kann, indem ich eben meine Ernährung verbessere, bis hin zur hormonellen Veränderungen. Ja, das ist momentan gerade auch so ein Thema. Aber das sind natürlich Leute, die dann auch richtig Geld dafür ausgeben, ne? Und am Ende dann vielleicht so eine Art Klassensysteme dann entstehen, wo es halt Leute, die das Geld haben, sich eine bessere Ernährung leisten können und wollen, mit lebensverlängernden Mechanismen. Und dann vielleicht der Rest der Bevölkerung, der sich das eben nicht leisten kann. Und das muss natürlich über politische Rahmenbedingungen gesteuert werden. Denn jemand, wie ihr jetzt richtig auch sagtet, Incentivierungssysteme und Triggerpunkte setzt, die das eben auch für die breite Masse verfügbar machen. Nicht nur Aufklärung und so weiter in Schulen, aber auch eben, dass man sich leisten kann irgendwo in der Breite, ne?
Die soziale Gerechtigkeit, die da auch beim Thema Ernährung mitspielt. Gesundheit ist ein Grundrecht und auch die Gesundheitsförderung, da den Zugang zu bekommen. Über Aufklärung, aber genauso über die preisliche Verfügbarkeit, absolut.
Wärst du dann auch dafür, dass man in Schulen das Essen frei zur Verfügung stellt mittags? Sind das schon Möglichkeiten, wo man gerade auch in Gebieten, die vielleicht sozial nicht so stark sind von ihrer Einkommenssituation her,
also ob sie jetzt komplett gänzlich frei sein muss, würde ich in Frage stellen. Aber natürlich skaliert irgendwie auch an die Einkommensstruktur der Eltern angepasst. Also da gibt es aus Dänemark ganz tolle Beispiele. Kopenhagen zum Beispiel hat es als Stadt wirklich geschafft, die gesamte Gemeinschaftsverpflegung, also die Versorgung in Quartieren, in Krankenhäusern, in Schulen, in Kitas, so umzustellen, dass sie ohne Wirtschaft, also die haben keine wirtschaftlichen Verluste gemacht, aber dass sie es wirklich schaffen, sich entlang dieser Planetary Health Diet zu ernähren. Also die maximale Gesundheitsförderung und den minimalen ökologischen Impact. Und das haben sie geschaffen, indem sie halt viel mehr auch selber wieder herstellen in den Kantinen, indem sie ganz viel die Kinder mitnehmen in die Küche und auch dort in den Alltag einbinden, dass die Kinder auch wirklich lernen zu kochen. Und natürlich aber auch das Thema der Verfügbarkeit, weil bisher war es nur ein sehr geringer Prozentsatz der Kinder, die wirklich auch in der Kantine gegessen haben und das dann aber staatlich subventioniert für halt sozial schwächere Familien, damit diese Kinder, damit man da sicherstellen kann, dass die auch ein gesundes Mittagsmenü bekommen.
Jetzt hast du ja schon oft den Akteur Politik angesprochen und du hast vorhin gesagt, dass auch wir Konsumentinnen eine Macht haben, in dem, was wir und wo wir einkaufen gehen. Kannst du das nochmal genauer beschreiben, wie groß unser Potenzial, unser Machtpotenzial als Konsumentin ist, bezogen auf das Thema gesunde Ernährung?
Was man oft so hört, ist uns, ja, was kann ich denn alleine irgendwie schon ändern? So, es wird ja eh nichts. Wenn ich nur jetzt ein bisschen weniger Fleisch esse, was soll das schon ändern? Die großen Probleme sind ja trotzdem da. Und da will ich immer so an diese Selbstwirksamkeit appellieren. Also unser Einkaufszettel ist auch ein politisches Statement und wir brauchen nicht 100 perfekte Veganer und Veganerinnen, sondern wir brauchen Millionen Menschen, die mehr wachsam sind, die bewusster mit ihrem Ernährungsverhalten umgehen. Und das schaffen wir nur in einer breiteren Gesellschaft. Das heißt nicht von heute auf morgen komplett alles pflanzenbasiert umzustellen. Das sage ich auch gar nicht. Ich sage nicht, dass Veganismus oder Vegetarismus jetzt sozusagen das einzige Zukunftsmodell ist, sondern es geht auch darum, auch weiterhin können die Menschen Fleisch essen, aber halt vielleicht mal einmal die Woche oder eine Mahlzeit am Tag anfangen umzustellen, ein bisschen mehr zu experimentieren und auch das Thema, was auch dann wieder die eigene Haushaltskasse betrifft, sich mit dem Thema Mindesthaltbarkeitsdatum zu beschäftigen. Also de facto ist es so, dass wir 30% aller Lebensmittel wegschmeißen und der größte Part passiert bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen zu Hause. Und das ist, weil wir denken, ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Verfallsdatum. Also, denn sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist, muss man Produkte wegschmeißen. Und das stimmt nicht. Es ist kein Verfallsdatum. Bei Joghurt und Quark kann man 1 bis 3 Wochen die Sachen noch länger meistens zu sich nehmen. Käse kann bis zu Monate, Nudeln, Reis können teilweise ein Jahr lang länger noch irgendwie gegessen werden. Oder Salz, Zucker sogar mehrere Jahre. Also es gilt auch so ein bisschen den gesunden Menschenverstand, die also so sehen, riechen, schmecken, den eigenen Sinnen trauen und ja, das einfach auch noch mitzudenken. Und aber auch dieses Verständnis, was ich eben meinte, ist, unser Einkaufszettel ist auch ein politisches Statement, aber auch ein Statement Richtung Handel. Je mehr wir gewisse Produkte kaufen, je mehr wir gewisse Produkte auch einfordern und wenn wir merken, die gibt es nicht bei uns im Supermarkt, einfach nachfragen, warum es die nicht gibt, dann wird der Handel reagieren. Und der Handel ist einer der wichtigsten Akteure, die wir haben, wenn es um Veränderungen geht.
Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil ja immer alle fragen, was kann ich tun? Und dann ist dieses Thema so groß und dann sagt man, okay, da haben wir ja eh keine Chance, jetzt als Einzelperson oder als Familie, als Haushalt etwas zu tun. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt von dir, dass am Ende durch unser Kaufverhalten jeder und jede in der Familie und auch alleine entscheiden kann, welche Produkte in Zukunft gefördert werden und welche auch dann vielleicht aus den Regalen genommen werden, weil es keine Nachfrage mehr gibt. Der Handel ist da ja an der Stelle ja schon sehr marktorientiert und reagiert eben auch auf Nachfrage. Wie schätzt du das ein in dem Zusammenspiel, das Spiel Handel und Industrie und diejenigen, die halt die wenigen großen Industrieplayer, die halt Nahrungsmittelproduzentinnen sind? Wie schätzt du das ein? Wie sehr ist in diesen Organisationen, in diesen Unternehmen ein Bewusstsein für gesunde Ernährung da und wie sehr arbeiten die an neuen Strategien für bessere, gesündere Nahrungsmittel? Wie ist da deine Innensicht?
Ein Unternehmen ist nicht nur ein Unternehmen. Unternehmen ist ein Organismus, was auch aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen besteht. Und in jedem großen Lebensmittelunternehmen gibt es Menschen, die sich der Verantwortung bewusst sind und die da auch sich aktiv intern für einsetzen, um gesündere Produkte und bessere Produkte zu entwickeln oder auch entsprechend lobbyieren, diese dann auch in die Märkte zu bringen. Es gibt in jedem Unternehmen tolle Menschen, die die Verantwortung übernehmen und die Dinge voranbringen. Natürlich ist es auch ein Thema, wenn du jetzt börsengelistet bist, Shareholder-Optimierung versus jetzt mittelständiges Familienunternehmen, was wirklich langfristiger denken kann. Da sehe ich ganz viel Innovationspotenzial und auch ganz viel Innovationswille hier in Deutschland. Und innerhalb des Mittelstandes, was ja das Rückgrat unserer Wirtschaft ist, ist die Lebensmittelbranche der wichtigste Akteur. Und da gibt es wirklich tolle Beispiele. Jetzt Rügenwalder Mühle hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, die wirklich langfristig denken und wo es auch darum geht, innovative Produkte zu fördern und auch das nicht nur aus reiner Profitabilität und Wirtschaftlichkeit, sondern auch mit einer langfristigen Perspektive und Verantwortung.
Ich glaube, das muss man gerade erklären. Die Rügenwalder Mühle ist ein Nahrungsmittelhersteller, der jahrzehntelang dadurch bekannt geworden ist, dass er Wurst hergestellt hat in unterschiedlicher Darbietungsform und die vor vielen Jahren schon angefangen haben, auf pflanzliche Ersatzprodukte umzustellen, auf vegane Wurst.
Zu ergänzen.
Und das momentan, wenn ich das richtig verstanden habe, dass momentan sie sogar mehr Umsatz machen mit den pflanzlichen Produkten als mit den tierischen Wurstprodukten. Also eine wirkliche Geschäftsmodell-Transformation hingelegt haben über die letzten Jahre. Ich glaube, das macht das so beeindruckend bei diesem Familienunternehmen.
Das ist ein guter Punkt. Also wir haben jetzt viel über den Endkonsumenten gesprochen, der sicherlich eine Verantwortung hat, der auch mit einem aufgeklärten Bewusstsein was zu tun hat, was auch, glaube ich, gemacht wird von Leuten, die eh schon Bewusstsein haben, die dann aber auch vielleicht das Portemonnaie haben, sowieso um in den Bioladen zu gehen oder so. Das ist das Thema. Das Aufklärungslevel in der breiten Masse ist nicht angekommen. Insofern bin ich da auch immer so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, die Rolle der Unternehmen und die Verantwortung der Unternehmen und gerade bei Familienunternehmen wie jetzt auch Rügenwalder, zu sagen, wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und wir sind auch Pionier, zum Beispiel in dem Kontext, und transformieren unsere Geschäftsmodelle dahingehend, dass wir genau so einen Wandel auch unterstützen. Und das ist ja eigentlich ein Erfolgsbeispiel. Also wenn man ein Angebot schafft, aktiviert man auch ein Bedürfnis sozusagen. Und immer nur zu warten, der Endkonsument kommt schon, der muss uns erstmal sagen, was er da will. Das dreht es ja so ein bisschen um. Ist das nicht auch etwas, wo er sagen müsste, da müsste eigentlich die Rolle der Unternehmen vielmehr, müsste da auch stärker gefordert werden? Vielleicht muss man Incentivierungen für diese Unternehmen schaffen und es eben nicht nur die Familienunternehmen, die gesellschaftliche Verantwortung, sondern auch, dass Konzerne stärker dort reingehen, finde ich schon auch ein Punkt, oder?
Absolut.
Am Ende beweisen sie ja nur, dass man mit nachhaltigen, veganen oder auch vegetarischen Produkten auch Umsatz machen kann, auch ein gutes, nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen kann. Das, was ja die anderen ökologischen, landwirtschaftlichen Betriebe ja auch schon seit vielen Jahrzehnten machen, unsere ganzen Ökobauernhöfe machen oder auch die Unternehmen wie Bioland, Demeter, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon auch gesunde Unternehmen etabliert haben mit eben vegetarischen und auch veganen Produkten. Das heißt also, der Beweis, der ist da. Ich frage mich ja immer, warum immer die nachhaltigen Lebensmittelherstellerinnen immer sich erklären müssen, dass das, was sie da tun, wirtschaftlich gut ist und auch ernährungstechnisch sinnvoll. Die großen Industriekonzerne das aber eben nicht machen. Ja, die industriell vorgefertigte Produkte in schlechter, in minderer Qualität auf den Markt werfen, die müssen sich nie erklären. Also da, glaube ich, auch muss es ein Umdenken geben.
da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin hatte, ist das Thema Kommunikation und Narrative. Weil, also ich will eine Lanze brechen für die Familienunternehmen dieses Landes. Es gibt so viele, weil da war jetzt so exemplarisch ein Beispiel, aber wir haben wirklich so viele tolle Unternehmen, die es gar nicht unbedingt nach außen kommunizieren, aber die einfach aufgrund auch dieser Enkelfähigkeit, sie haben Unternehmen, die sie auch weiterhin wirtschaftlich erfolgreich sehen wollen, die erkannt haben, dass wirtschaftlicher Erfolg mit Verantwortung einhergeht, aber auch natürlich mit dem Thema ökologischer Verantwortung und das Thema Kreislaufwirtschaft da sehr hoch gehalten wird. Also wie sich dann auch direkt in der eigenen Bilanz widerspiegelt. Wie kann ich weniger Lebensmittelverschwendung entlang meiner Produktionskette ermöglichen? Wie kann ich bessere Daten erheben, um überhaupt zu verstehen, wo ich Verluste habe? Wie kann ich Material einsparen? Also da passiert sehr viel, was oft gar nicht so ersichtlich jetzt ist für die Konsumenten. Aber es ist, was wir jetzt eben ja auch schon reflektiert hatten, ist das Thema natürlich Incentives, politische Incentives. Was förderst du? Wie sehen die Förderkulissen aus?
Wie siehst du denn, Lia, auch diese Förderkulissen oder Förderthemen rund um vielleicht auch stärker regionale Produkte? Also ich wohne ja auf dem Land und wie gesagt, wir versuchen möglichst viel auch wirklich regional auch einzukaufen. Also wir haben da Gemüsebauern oder auch Landwirte, die halt wirklich regional da wirtschaften. Selber meine Frau hat jetzt gerade auf der einer Kartoffelernte mal mitgemacht, um das einfach mal auch zu erleben. Was bedeutet das denn? Also auch dieses Erleben von, ja, einer Ernte. Das ist irgendwie sowas auch sowas Unmittelbares. Also dieses Fördern wieder von regionaler Wirtschaft, das wäre ja auch ein Modell, wo man sagt, also kann man da Know-how reinbringen, um vielleicht auch Landwirte zu unterstützen, mehr auch in so regenerative Systeme. Und auch regional stärker da aktiv zu werden, würde zum Beispiel Logistikkosten optimieren und solche Geschichte, wenn die Leute auch wieder regionaler einkaufen und vielleicht auch wegzukommen, alles nur in Richtung Massenproduktion. Also mehr so in dieses Small is beautiful, das könnte ja auch ein Ansatz sein, oder? Wie siehst du das?
Da sind viele spannende Gedanken mit dabei. Also zum einen, was du jetzt gerade von deiner Frau gesprochen hast, dieses Erleben. Da bin ich eine größere Fürworterin für, weil nur was wir wirklich sehen oder auch was wir erleben, fangen wir an zu lieben und auch wertzuschätzen. Und nur was wir irgendwie wertschätzen, haben wir das Gefühl, dass wir das beschützen wollen, dass wir das verändern wollen. Deswegen auch dieses frühzeitig im Bildungssystem etablierte Verständnis zu schaffen für Ernährung und die Kraft und auch die, was dahinter steht, dass die Ananas nicht im Supermarkt wächst, sondern wo die herkommt und wie eine Kartoffel auch angebaut wird und was das bedeutet und wie lange da sowas dauert und so. Also dieses Verständnis zu schaffen, absolut relevant. Zum Thema Regionalität ist ein Riesenpunkt, zu schauen, wie können wir Kreisläufe schaffen, die regionaler sind, aber wir müssen, können auch nicht verkennen, sondern wir leben in einer globalisierten Welt und wir haben auch einen europäischen Binnenmarkt und da Regionalität jetzt auch nicht nur über 100 Quadratmeter im eigenen Radius zu denken, das ist ein Idealmodell, aber das wird in unseren Wirtschafts- und Marktstrukturen nicht funktionieren, da uns dann aber eher als Binnenmarkt zu verstehen. Und da sind wir in Deutschland, also wo wir gut aufgestellt sind, ist beim Thema Zucker und Fleisch. Da können wir absolut überproduzieren, aber nicht, wenn es um Obst und Gemüse geht. Wir haben, glaube ich, es sind knapp 30% Obst und Gemüse, wo wir eine Selbstversorgungsrate haben. Das heißt, dass wir nur 30% des Obst und Gemüses, das wir zu uns nehmen sollten, nur selber produzieren können und da von Importen abhängig sind. Und da auch mehr in diese Autarkie zu kommen, aber natürlich jetzt nicht losgelöst von angrenzenden Ländern, sondern uns als ein geeintes Europa auch zu verstehen.
Ja, jetzt baust du ja gerade mit anderen zusammen und du musst gleich mal erklären, wer da noch alles dabei ist, einen Food Campus in Berlin. Ist das ein großes landwirtschaftliches Gebiet, was du da bewirtschaftest mit anderen? Oder geht es da um neue Geschäftsmodelle oder um neue Technologien? Was muss ich mir unter diesem Food Campus, der, glaube ich, Ende 2027 aufmachen soll, was muss ich mir darunter vorstellen?
Wenn ihr schon mal in Berlin wart, dann wisst ihr jetzt, dass es jetzt nicht die größten landwirtschaftlichen Flächen hier gibt. Das Thema Landwirtschaft ist natürlich in der gesamten Lebensmittel Wertschöpfungskette hoch, hoch relevant und wird bei uns auch mitgedacht. Aber bei uns geht es vorrangig darum, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Und wir haben ja vorhin schon aufgeschlüsselt, unser Ernährungssystem ist sehr komplex. Wir haben die Landwirtschaft, wir haben die produzierenden Unternehmen, wir haben den Handel, wir haben die Politik, wir haben die Konsumenten, Konsumentinnen. Und viele dieser Akteure arbeiten schon an tollen Lösungen, aber das passiert oft noch isoliert. Und wir schaffen mit dem Food Campus einen Ort der Begegnung und Zusammenarbeit, wo wir die Startups, die Corporates, die NGOs, die Forschungseinrichtungen, die Landwirtschaftsvertretung, die Politikvertretung zusammenbringen. Wie machen wir das? Indem wir einen physischen Ort, es wird ein Gebäude werden, was wir bauen, wo wir Infrastruktur bereitstellen. Also es gibt Forschungsfläche, die subventioniert wird, die von der Stadt, wo wirklich Unternehmen Zugang bekommen zu den ganzen Technologien, den Maschinen, die sie brauchen, um einfach schneller an Produkten zu testen und auch neue zu entwickeln. Wir haben Gemeinschaftsflächen, wir haben Testküchen, wir haben Eventfläche, wir kuratieren das ganze Ökosystem drumherum. Also wenn Unternehmen Fragen haben, Herausforderungen, dann matchen wir sie mit den richtigen Experten bei uns aus der Community. Wir werden Arbeitsgruppen haben. Wir haben auch jetzt schon diverse Konferenzen, Veranstaltungen, wo es wirklich darum geht, Vernetzung und Begegnung zu schaffen. Weil das ist, was wir identifiziert haben, der größte Hebel ist noch, den wir haben, ist das Aufbrechen von den Silo-Denken. Also dass oft Unternehmen denken, sie müssen Probleme alleine lösen und das wird nicht funktionieren. Wir haben viele gute Innovationen und die müssen wir aber zusammenbringen. Und da ist es viel Mindset-Arbeit, eher dieses gemeinschaftliche Denken und nicht immer nur in Exklusivität zu verharren, das aufzubrechen. Um das vielleicht so als Metapher irgendwie mitzugeben, das Bild, mit dem ich immer spiele, ist, wenn wir sozusagen an Tech-Innovation denken, dann denken wir an Silicon Valley. Und wenn wir irgendwie an die Welt der Finanzen denken, denken wir in Deutschland an Frankfurt, internationalen Kontext an die Wall Street, aber es gibt noch nicht so diesen einen Ort, an den Menschen denken, wenn sie an Innovationen im Bereich Ernährung denken. Und diesen Ort wollen wir schaffen mit dem Food Campus. Und das langfristige Vision ist dann auch die Food Campus Farm, also wo es dann wirklich auch darum geht, außerhalb der Stadt die landwirtschaftlichen Flächen mit zu betreiben, wo dann auch die Rohstoffe angebaut werden können, mit denen wir arbeiten.
Also sowas wie einen Bauernhof in die Stadt zu bringen, um dort dann an diesem Campus Innovation zu machen, um die Transformation der Lebensmittelbranche und unserer Ernährung voranzutreiben. Kann man das so zusammenfassen?
Nein, also es wird kein Bauernhof. Wir werden hier nichts anbauen und auch nichts selber schlachten. Es geht darum, einen Ort zu schaffen, wo wir diese unterschiedlichen Akteure, die irgendwas mit dem Thema Ernährung zu tun haben, zusammenbringen. Und vor allem, dass die sich kennenlernen und dass die auch gemeinschaftlich dann nicht nur Pläne schmieden, sagen wir machen dann irgendwann in x Jahren, setzen wir uns nochmal zusammen, sondern ein gemeinschaftlich wirklich in die Labore gehen, direkt vertesten, direkt erste Produkte entwickeln und auch überhaupt voneinander lernen und sich kennenlernen. Weil ich glaube, dass eine der Grundwährungen oder die wichtigste Währung in der Zukunft ist, auch mit der Digitalisierung und der technologischen Entwicklung, die wir haben, ist das Thema Vertrauen. Vertrauen entsteht, wenn Menschen wirklich Zeit miteinander verbringen. Und im privaten Leben kennen wir das, aber es ist natürlich auch im beruflichen Kontext so. Und deswegen wollen wir diesen Ort für diese Begegnung überhaupt schaffen, dass Menschen einander innerhalb der Branche, und da spreche ich von den unterschiedlichen Akteuren, von der Landwirtschaft, von den Startups, den etablierten Unternehmen, dass die einander vertrauen und auch Freude darin haben, gemeinsam Dinge umzusetzen.
Das kann ich gut verstehen, dass man aus dieser Silo-Mentalität herauskommt. Jeder macht nur in seinem Bereich etwas, jeder Akteur ist nur auf sein Spielfeld fokussiert, dass man das zusammendenken muss. Mir kommt dann so die Frage, macht es nicht dann auch Sinn, wenn man mal den Food Campus in Berlin aufgebaut hat, das dann auch in andere Regionen Deutschlands zu skalieren, zu transportieren? Müsste es nicht eigentlich eine Vielzahl an unterschiedlichen Food Campus geben in Deutschland?
Wie so oft auch ist das natürlich das Thema Kollaboration, Zusammenarbeit. Das ist unser Kernmarkt, weil das wollen wir fördern bei den Unternehmen und den Parteien, die im Food Campus Mitglied werden. Aber auch so arbeiten wir jetzt auch schon zusammen mit anderen Initiativen. In München passiert rund um die TU München auch ganz viel im Thema Food- und Landwirtschaftsinnovation. In Heilbronn, rund um die DHBW, die Hochschule dort, passiert auch einiges. In Hamburg gibt es den Food Harbor, also auch ein weiterer Akteur, der sich mit Food-Innovation beschäftigt. Und was wir machen, ist mit diesen anderen Institutionen und Vereinigungen auch eng zusammenzuarbeiten, um miteinander zu lernen und halt dann auch Wissen auszutauschen und das aber auch nicht nur national, sondern auch international. Also in Spanien hat auch gerade ein ganz neues, großes Innovationscenter eröffnet, von der Region gefördert, im Baskenland. Dann gibt es in Wageningen, in den Niederlanden, rund um die Hochschule viel Food-Innovation. In Stockholm gibt es jetzt Überlegungen, ein Food Hub zu eröffnen. Also auch da sind wir in ganz engen Austausch mit weiteren Akteuren, weil es geht nicht darum, unsere Brand jetzt überall hinzubringen, sondern gemeinschaftlich das Ernährungssystem voranzubringen.
Ja, wir suchen ja gerade sozusagen nach den Möglichkeiten, wonach sozusagen der vielleicht der Automobilindustrie, wo sind die neuen Themen, wo wir in Deutschland oder auch in Europa wieder Vorreiter sein können mit unserem Know-how. Würdest du die Ernährungsbranche, und ich habe jetzt verstanden, das ist wirklich sowas wie eine Art Innovationsökosystem. Also ich habe mich jetzt so an so Konzepte wie Plug and Play, die das für die Tech-Branche machen. Also auch im Prinzip eine Art Inkubator, Accelerator, wo Startups und Corporates zusammenkommen, die das aber auch speziell mit dem Tech- und Digitalisierungsfokus machen. Und das jetzt sowas Analoges für die Food-Branche aufzubauen. Ist das eine Opportunity, also ist das ein Marktsegment oder ein Markt, wo wir mit unserem deutschen, auch vielleicht wieder das Ingenieurs-Know-how, was wir haben, reinbringen können, um in diesem Bereich, weil es ja ein Wachstumsmarkt ist, ne? Also auch ein langfristiger Markt, der sich, glaube ich, noch weiterentwickeln wird. Und da sind wir doch, glaube ich, noch ziemlich am Anfang. Ist das ein Thema, wo wir Vorreiter wieder sein können mit einer neuen Idee?
Absolut. Also Deutschland ist ein Land der Finder und der Macher, das ist Teil unserer DNA. Und viele der großen Unternehmen, nehmen wir in Bayer, nehmen wir BASF, die wir hier haben, sind in einer Gründerzeit entstanden. Und auch dieses nicht immer nur Startups zu belächeln, also das sind die kleinen Schnellen, sondern dass das die neuen Bayers und BASFs der Zukunft sind, die wir hier aufbauen und die wir fördern müssen, um sie halt auch hier im Land zu haben. Und wir haben die besten Grundvoraussetzungen. Wir haben aufgeklärte Konsumenten im internationalen Vergleich. Wir haben eine Wirtschaft, die stagniert und trotzdem sind wir die größte Volkswirtschaft in Europa. Wir haben Weltmarktführer im Bereich der Maschinenherstellung, auch wenn es um den Bereich Fleischalternativen geht. Das sind viele Hidden Champions, die wirklich Weltmarktführer sind, die hier in Deutschland sitzen. Und da haben wir die besten Grundvoraussetzungen, um da auch ganz, ganz vorne mitzuspielen, wenn es um Ernährungsinnovation geht. Aber das braucht auch weiterhin. Wir dürfen uns halt nicht auf den aktuellen Stand ausruhen, sondern wir brauchen den Veränderungswillen auf diesen unterschiedlichen Dimensionen in der Industrie, in der Politik und weiter in der Gesellschaft.
Pia, ich finde es erstmal super, dass du mal eine positive Beschreibung dessen machst, was wir an Kompetenzen und Fähigkeiten und Vermögen in dieser Gesellschaft haben, dass wir mal aus diesem Jammertal auch irgendwie mal rauskommen und das mit einem Thema, was so eine hohe Relevanz hat, wo es eine globale Herausforderung gibt, die Weltbevölkerung gesünder zu ernähren. Das ist ja unter mehrerlei Gesichtspunkten, sowohl politisch als auch medizinisch, aber auch aus der Sicht der Unternehmen hinsichtlich neue Technologien, Innovationen, neue Geschäftsmodelle, ein Riesenspielfeld. Und dass du das nochmal so betonst, fand ich jetzt mal sehr, sehr gut, weil mir das ehrlicherweise auch in der medialen Berichterstattung immer viel zu kurz kommt, dass wir nicht über das reden, was wir eigentlich an Möglichkeiten haben und auch an Fähigkeiten haben und dass wir es immer leichter uns damit tun, darüber zu reden und zu jammern, was alles nicht läuft. Nur mal so ein kleiner Einschub von meiner Seite.
Die Frage ist nur, ob diese ganzen Unternehmen, die wir da haben, die Maschinenbauer, die Chemieunternehmen, die Verfahrenstechniker, die Ingenieure, die jetzt vielleicht in diesen Unternehmen sitzen, die wir gerade angesprochen haben, ne, den Hidden Champions bei den Familienunternehmen eben oder bei BASF, bei Bayer und so weiter, die müssten ja sagen, ja, wir setzen unsere Kernkompetenz und das Know-how ein und gehen in dieses Marktsegment und leiten im Prinzip eine Transformation ein, wo wir dann unsere Branche dahin transformieren, dass wir zum Beispiel in solche Themen reingehen, weil das Zukunftsthemen sind. Da ist für mich eher die Frage, ob da sozusagen ein Bild schon entstanden ist bei diesen Unternehmen, dass sie sagen, ja, darin wollen wir investieren. Das wäre eine Opportunity sozusagen für Deutschland, für eine Industrie wieder, die aus Deutschland kommt, in einem zukunftsträchtigen Segment. Aber ob da dieses Bewusstsein bei diesen Unternehmen ist.
Aber es ist auch die Chance, Carsten, wenn du gerade beschrieben hast, dass es einfach Industrien gibt in Deutschland, wo der deutsche Maschinenbau Rückgänge zu verzeichnen hat, weil sich die Automobilindustrie verändert, weil sich die chemische Produktion verändert, weil vielleicht auch bestimmte Industrien und Branchen in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dann sich zu überlegen, mit welchen Kompetenzen, die ich als Maschinenbauer, als Ingenieurin habe, zusammen mit Digitalisierung, kann ich vielleicht in anderen Branchen, die zukunftsträchtiger sind, die mehr Wachstum versprechen, einfach auch mein Geschäftsmodell so verändern, dass ich in diesen neuen zukunftsträchtigen Branchen ein Spielfeld für mich entdecke, wo ich wieder mehr unternehmerische Perspektive habe, als auf den Spielfeldern, wo wir einfach aus welchen Gründen auch immer momentan nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist doch meines Erachtens das Prä eines jeden Unternehmers, einer jeder Unternehmerin zu überlegen, wo sind die Spielfelder der Zukunft? Und das habe ich doch jetzt hier mit Lia und auch mit dir doch schön herausgearbeitet, dass Ernährung und Lebensmittelproduktion, Handel und Konsum ein großes, nicht nur national, sondern auch globales Spielfeld ist, wo man Innovationen noch mehr braucht, als wir sie momentan sehen.
Da sind wir uns einig, dass das so ist. Mein Punkt ist eher, wird das gesehen von diesen Unternehmen? Weil was ich wahrnehme, ist, dass die jetzt momentan eher alle so in so Rüstungsthemen reingehen. Der Maschinenbau, der sagt, oh, ist jetzt super, da wird jetzt viel Geld investiert und dann gehen wir eher da rein. Also ich habe die Wahrnehmung noch nicht, dass das als Feld gesehen wird, außer oder in einer breiten Masse an Unternehmern, mit denen ich zu tun habe. Es wäre schön, wenn das so ist und vielleicht ist der Podcast ein Beitrag dazu, dass die Leute, die das hören, die Entscheider sind in solchen Unternehmen, sagen, oh, das bringt mich ja auf einen Gedanken, das wäre schön. Würde ich befürworten, aber ich sehe es halt noch nicht so. Insofern, ja, ob du da eine andere Wahrnehmung hast, ich meine, der Campus, den ihr da schafft, kann ja genau so ein Forum sein, damit da eine gewisse Dynamik entsteht, weil ihr wollt ja genau solche Unternehmen anziehen damit. Und vielleicht hast du schon eine andere Perspektive darauf. Ich weiß nicht, ob du schon im Dialog stehst mit diesen Unternehmen. Also redet ihr mit einer Bayer und sagen die, ja, super, das ist eines der Geschäftsfelder der Zukunft. Da nehmen wir jetzt Geld in die Hand, wollen wir rein oder sind die da noch zurückhaltend? Das würde mich mal interessieren, wie die Resonanz da ist.
Ich spreche sowohl mit ganz großen Multinationals als auch kleineren Mittelständlern und ich sehe Veränderungswillen und Bereitschaft in jeglicher Couleur und unter jeglichem Logo. Und deswegen bin ich auch, also ich glaube, weil wir natürlich so einen Ort für Innovation schaffen, sind das auch die Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir haben die besten Grundvoraussetzungen hier in Deutschland, um wirklich die Green Tech Revolution, Innovation auch als Wirtschaftsfaktor zu denken. Und wir haben die exzellenten Hochschulen, wir haben den starken Mittelstand, wir haben aufgeklärte Konsumenten, was ich eben auch schon so meinte. Also wir haben ideale Nährboden und Grundvoraussetzungen. Diese Bereitschaft, die ist da. Natürlich ist auch das Thema Rüstung und oder sehe ich genauso im Ernährungskontext sprechen wir jetzt nicht, ist das Thema Nachhaltigkeit, rückt immer weiter in den Hintergrund, sondern es geht jetzt um Ernährungssicherung, Ernährungssicherheit, Ernährungsresilienz sind jetzt so die Begriffe, die ganz oben auf der Agenda stehen. Aber im Endeffekt geht es um die gleichen Technologien und um die gleichen Themen. Es geht mehr ums Thema Kreislaufwirtschaft. Wie kannst du schneller produzieren? Wie kannst du aber auch vor allem nachhaltiger produzieren, also wirtschaftlich nachhaltiger, weniger Lebensmittel verschwenden, um damit dann auch die Ernährungsresilienz im Land zu stärken? Und da sehe ich viele tolle Unternehmen, die da wirklich auch sich dessen bewusst sind und da auch ganz vorne mitspielen wollen.
Jetzt bist du ja, Lia, auch eine Investorin, hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Was sind für dich gerade die Themen, in die du und dein Team investierst?
Ich bin, ist jetzt kurz zur Einordnung, keine Angel-Investorin, das heißt, ich investiere nicht selbst, aber ich berate. Also ich habe lange für einen Mittelständler die Foodtex-Investments geleitet und berate unterschiedliche VC-Firmen, die sich mit dem Thema Startup-Investments natürlich beschäftigen oder die in diese innovativen Startups investieren. Ganz viel ist das Thema immer noch alternative Proteine, weil das einfach auch noch nicht in der Masse gelöst ist, aber auch Alternativen zu schaffen für Kakao, für Avocados, für Kaffee, weil das Kakaopreise um 300% gestiegen in den letzten Jahren, das einfach ein Wirtschaftsthema ist. Wie können wir dort neue Produkte schaffen, die die gleiche Funktionalität haben, die genauso schmecken, die genauso ein Nährstoffprofil mitbringen? Und das, also eher dann im B2B-Ingredient-Bereich, das ist hochrelevant. Da passiert ganz viel über jegliche Lebensmittelkategorie hinweg. Und dann das Thema Zirkularität, also so Technologien, wie, was ich vorhin angesprochen hatte, mit den Mandelschalen. Wie kannst du Nebenströme besser verwerten? Aber dann natürlich auch das Thema, das ist aber so ein Hygienefaktor, KI, also Technologien nutzen, digitale Technologien, um auch besser zu spotten. Da gibt es ein Unternehmen zum Beispiel aus München, kommen die Delicious Data heißen die. Die haben ein KI-Modell entwickelt, was Unternehmen, aber auch Kantinen, Bäckereien etc. ermöglicht, wirklich so, also Forecasts zu prognostizieren, das heißt, Absatzprognosen zu erstellen. Wenn wir jetzt, nehmen wir eine kleine Bäckerei, dass die morgens weiß, ich sollte heute am besten 500 Brötchen von dieser Sorte und 300 Croissants backen, weil es sind Schulferien, die Wetterlage ist so, heute ist ein großes Fußballspiel da in der Nähe. Also diese ganzen unterschiedlichen Faktoren, die bisher nur auf so persönlichem Erfahrungsschatz beruhen, werden jetzt wirklich als Datensätze erhoben und mit eingepflegt. Und dann kannst du als auch einzelner Handwerksbetrieb viel wirtschaftlicher agieren und hast weniger Lebensmittelverschwendung. Und das in einem kleinen Maßstab, das lässt sich natürlich auch genauso in größeren Produktionssystemen umsetzen.
Zum Abschluss, hast du die Hoffnung oder den Glauben oder bist du davon überzeugt, dass wir das Lebensmittelproblem auf dieser Welt lösen werden bei dann annähernd 10 Milliarden Menschen?
Ich bin realistisch optimistisch, danke. So. Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben, weil wenn wir die Hoffnung aufgeben, dann heißt das, wir haben jetzt schon verloren und könnten irgendwie eh das Handtuch werfen. Das heißt, ich werde in allen meinen Wirkungskreisen mich weiterhin dafür einsetzen. Und ich sehe aber auch diese Flammen, die überall aufkommen und im Positiven, dass es tolle Menschen gibt innerhalb der etablierten Unternehmen, es die Konsumenten gibt, die immer wachsamer werden. Und in der Politik auch dort, natürlich haben wir den einen oder den anderen Rückschlag. Aber es auch dort wirklich Veränderungswillen gibt. Und solange ich diese Hoffnungsflackern überall sehe, werde ich auch weiterhin mich dafür einsetzen und dafür im Positiven kämpfen, dass wir es schaffen, ein Ernährungssystem zu schaffen. Was für uns funktioniert, was für zukünftige Generationen funktioniert. Weil das sind wir uns selbst und unseren Mitmenschen auch schuldig.
Ich will damit enden, dass wir ja, wenn wir alle in einen Supermarkt reingehen, das Erste, was wir da sehen, ist ja Obst und Gemüse. Also vielleicht ist das der nächste Moment der Wahrheit, wenn wir den nächsten Einkauf tätigen, dass wir am Eingang stehen bleiben und da viel mitnehmen und dann direkt zur Kasse gehen und nicht dann über die anderen Gänge dann die etwas ungesünderen Dinge in unseren Einkaufswagen reinnehmen. Lia, ich wünsche dir und uns allen, dass du deine positive Haltung behältst, denn sie ist so ansteckend. Und ich bin davon überzeugt, dass nur Menschen, die selber begeistert sind von dem, was sie tun, auch in der Lage sind, andere zu begeistern. Deswegen alles Gute dir und vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch.
Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören, für die tollen Fragen und ja, dass ihr euch diesem Thema auch annehmt.
Danke dir, alles Gute.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.